Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Wie in diesem Jahr unser Weihnachtsfest werde, entscheide sich in diesen Tagen. Das sagte Kanzlerin Merkel nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten letzte Woche. Und sie appellierte an alle Bürger, in der Corona-Krise Disziplin zu zeigen. Denn nur so könne es gelingen, das Virus zu bremsen. Nur zur Erinnerung, wir haben noch immer keine Medizin und keinen Impfstoff. In knapp 6 Wochen öffnen in Berlin wieder die Weihnachtsmärkte, trotz der Pandemie. Wie das gehen soll, darüber berät der Senat am Dienstag. Zum Stand der Dinge unsere landespolitische Reporterin Birgit Radatz.
Um für jeden Markt einen geeigneten Rahmen zu finden, soll es kein einheitliches Konzept, sondern vielmehr Empfehlungen geben. Denn jeder Markt habe seine ganz eigenen Gegebenheiten, heißt es von der Wirtschaftsverwaltung. Deshalb sollen die Märkte je nach ihrer Größe selbst sehen, welche Punkte sie wie umsetzen. Zu den Hygieneempfehlungen gehören neben einer Maskenpflicht und speziellen Abtrennungen des gastronomischen Bereichs unter anderem auch eine maximale Personenanzahl. Aktuell dürfen sich bis zu 5.000 Menschen bei einer Veranstaltung im Freien aufhalten. Die Märkte sollen möglichst umzäunt werden, sodass sich die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig dort aufhält, besser überwachen lässt. Ordnungsdienste sollen außerdem die Vorschriften kontrollieren. Am Eingang kann es sein, dass Besucherinnen und Besucher ähnlich wie in der Gastronomie ihre Kontaktdaten angeben müssen. Ein Alkoholverbot steht bisher nicht in den Empfehlungen. Von der bisher geltenden Sperrstunde sind viele Märkte ebenfalls nicht betroffen, da sie meist vor 23 Uhr schließen. Die Hygieneempfehlungen beruhen auf einer Machbarkeitsstudie, die der Deutsche Schaustellerbund in Auftrag gegeben hat. Darin heißt es, Weihnachtsmärkte gehörten für viele Deutsche in der Adventszeit mit dazu. Die Marktbetreibenden sollten aber darauf verzichten, ein Partyambiente zu verbreiten. Für viele Schaustellerinnen und Schausteller sind die Weihnachtsmärkte aufgrund von abgesagten Volksfesten in diesem Jahr eine wichtige Einnahmequelle.
Birgit Radatz berichtete und damit zu den Hotels und Gaststätten, die in der Corona-Krise extrem leiden. Der Chef von Visit Berlin, der offiziellen Marketingorganisation der Hauptstadt, zeichnete hier bei uns im Inforadio kein optimistisches Bild der Lage. Im Bereich Tourismus herrsche in Berlin fast Stillstand, hat er gesagt. Unsere Reporterin Oda Tischewski hat eines der betroffenen Häuser besucht, ein Hostel direkt am Hermannplatz im Bezirk Neukölln.
Wer es idyllisch mag, ist im Grand Hostel Berlin Urban sicher falsch. Vor der Tür der Trubel des Hermannplatzes, 2 U-Bahn-Stationen, mehrmals in der Woche Markt, Busse verstopfen die Straßen. Im Hostel hingegen Ruhe, Leere in der Lobby und auf den Gängen. Christian Ebert, General Manager des Hostels, schildert die Lage seines Hauses so.
Die Hotelpreise in Berlin sind im Keller. Wir haben momentan ungefähr 15% der Umsätze des Vorjahres. Wir haben 160 Betten ungefähr und ich habe eben gerade reingeguckt, wir haben heute 99 frei. Normale Touristen, die können wir momentan in einer Hand abzählen. Und womit wir uns ein bisschen über Wasser halten, sind die nicht normalen Touristen. Das sind Leute aus Berlin, wo die Wohnungsgesellschaft gerade eine Strangsanierung macht und die machen momentan ungefähr 2/3 unserer Gäste aus.
Einige normale Gäste gibt es aber noch. Eine Tanztrainerin aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die regelmäßig einmal im Monat zum Arbeiten nach Berlin kommt und gern in Neukölln absteigt, der Atmosphäre wegen. Hat sie jetzt ein ungutes Gefühl dabei?
Nein, ich komme aus Duisburg. Man hat mich gewarnt, nach Berlin zu fahren. Und 2 Tage später, letzte Woche Dienstag, kam die Meldung, dass in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg, ich meine, Corona macht keinen Halt vor irgendwelchen Bundesländern, da muss man sich nichts vormachen. Ne?
Auch Sascha von der Rezeption hat keine Angst, weiter in Neukölln zu arbeiten, eher schon um seinen Job. Denn er spürt die Corona-Krise in seinem Arbeitsalltag deutlich.
Sehr langweilig, extrem langweilig. Wenn der Stress nicht da ist, dann weiß man auch, dass es halt sehr negativ ist für die Zahlen.
Die Zahlen sind schlecht, aber bislang wenigstens konstant. Von seinen mehr als 20 Mitarbeitern hat Christian Ebert noch niemanden entlassen müssen. Seit Mitte März sind alle in Kurzarbeit. Bis Ende nächsten Jahres könnten sie weitermachen wie bisher, sagt der Hostelmanager, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt.
Und ob noch was dazwischen kommt, wer weiß das schon in diesen Tagen. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski über die Situation eines Hostels am Hermannplatz. Kaum Touristen? Das heißt auch kaum Fluggäste. Und plötzlich ist der von vielen als zu klein kritisierte neue Airport BER zu groß. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Glück, dass in 2 Wochen der Betrieb mit nur wenigen Gästen langsam beginnen kann. Endlich ist es nämlich soweit. Am 31. Oktober geht's los am BER. Airport-Chef Lütke Daldrup sieht alles gut vorbereitet für die geplante Eröffnung. Der Testbetrieb ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen worden. Die Einzelheiten von unserem Flughafenexperten, dem Reporter Thomas Rautenberg.
Gravierende Probleme habe es bei den Testläufen nicht gegeben, versicherte Lütke Dahldrup. Die Teste hätten wertvolle Hinweise für weitere Verbesserungen der Abläufe gegeben, sagte der Flughafenchef.
Wir haben auf der einen Seite die Beschilderung verbessert, wir haben die Monitore versucht zu optimieren und wir haben etwas ganz Banales getan, was aber sehr wichtig ist. Wir haben die Abfallbehälter ausgetauscht, weil das, was wir hatten, hat sich nicht als funktional erwiesen.
Mit der Corona-Krise sind auch die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen in Schönefeld und Tegel massiv eingebrochen. Statt 100.000 Passagiere täglich müssen derzeit nur rund 25.000 Fluggäste abgefertigt werden. Für die Inbetriebnahme des BER bringe das Entspannung. Vom Volllastbetrieb sei der BER meilenweit entfernt, sagte Lütke Dahldrup.
Wir sind damit in Deutschland, was die Corona-Auswirkungen betrifft, betroffen wie alle anderen.
Und betroffen damit auch von enormen Einnahmeverlusten. Damit der BER nicht schon beim Start pleite ist, müssen die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund allein in diesem Jahr 300 Millionen und im kommenden Jahr voraussichtlich noch einmal 500 Millionen Euro aus der Steuerkasse zuschießen. Lütke Dahldrup hofft auf Finanzhilfen des Bundes für alle deutschen Airports, denen es nicht anders geht. Anfang November soll es dazu einen Luftfahrtgipfel beim Bundesverkehrsminister geben.
Das ist natürlich für die Flughafenlandschaft, die in diesem Jahr in Deutschland wahrscheinlich insgesamt 2 Milliarden Einnahmen verliert, eine ganz wichtige Frage, dass wir Unterstützung bekommen.
Mit über 8 Jahren Verspätung wird es Ende Oktober endlich soweit sein. Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg bekommt einen leistungsfähigen und vor allem modernen Flughafen.
Und das ist aber auch wirklich Zeit. Der BER ist ready for take-off, Inforadio Flughafenexperte Thomas Rautenberg informierte. Wieder Streiks im öffentlichen Dienst, diesmal in den städtischen Berliner Krankenhäusern. Und das in diesem Corona-Jahr, wo sowieso schon viele Operationen in den Kliniken verschoben werden mussten. Im Laufe der Woche sollen dann noch weitere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst streiken in der Region. Das soll alles Druck machen auf die Tarifverhandlungen Ende der Woche. Zum Auftakt aber war die Beteiligung in den Krankenhäusern nicht sehr groß, hat Inforadio-Reporter Nico Hecht erfahren.
350 Mitarbeiter streiken an den städtischen Krankenhäusern in Berlin. Deutlich weniger, als man bei der Gewerkschaft Verdi gehofft hatte. Ein Streik, den man nicht bemerkt, sei wirkungslos, unterstreicht Verdi-Sprecher Andreas Splanemann. Ängste, nicht versorgt zu werden, müssten Patienten aber auch nicht haben.
Der Betrieb läuft natürlich weiter, Notfälle werden versorgt, die Patienten müssen nicht hungern oder frieren. Was natürlich passieren kann, ist, dass verschiebbare Operationen ausfallen, auf andere Tage verschoben werden.
Genau dafür hat die Vivant Leitung aber kein Verständnis, denn während der Corona-Pandemie mussten schon seit Monaten Operationen verschoben werden. Und das sei für die Betroffenen eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität, hat Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin Personalmanagement, per E-Mail mitgeteilt.
Durch die streikbedingte Reduktion unserer OP-Kapazitäten werden wir am 19. und 20. Oktober mehr als 320 Operationen absagen müssen. Bei einem großen Teil handelt es sich um onkologische Eingriffe oder andere schwere Krankheitsbilder. Das ist den betroffenen PatientInnen und deren Angehörigen nicht zu vermitteln.
Die Aktionen sollen Druck machen auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Denn das aktuelle Angebot bietet nicht einmal die Hälfte der von Verdi geforderten Gehaltserhöhung von 4,8%. Außerdem wollen die Arbeitgeber für ganze Berufsgruppen gar keine Erhöhungen, für andere sogar Kürzungen beim Weihnachtsgeld etwa. So müssten Brandenburger Sparkassenmitarbeiter dann unterm Strich Gehaltseinbußen hinnehmen. Völlig inakzeptabel bezeichnet das Verdi-Sprecher Splanemann. Deswegen wird es in Berlin weitere Arbeitsniederlegungen geben.
Am morgigen Tage wird beispielsweise die BSR bestreikt. Da werden die Recyclinghöfe geschlossen sein. Auch die Müllabfuhr befindet sich im Streik. Und es wird diverse Aktionen bei Bundeseinrichtungen geben.
Für Mittwoch ruft Verdi dann Mitarbeiter in Brandenburg zum Streik. Auch in Kitas. Angekündigt ist das für Hennigsdorf, Falkensee, Rathenow, Nauen und weiteren Gemeinden. Außerdem soll es die Kreisverwaltungen von Teltow-Fleming und Havelland treffen und die Stadtentsorgung Potsdam.
Streiks im öffentlichen Dienst der Region, Nico Hecht informierte. Große Unternehmen sollen in die Lausitz geholt werden oder neue Firmen sollen entstehen. Genau das ist das Ziel des neuen Gründerzentrums direkt im Industriepark Schwarze Pumpe bei Spremberg. Frische Ideen sollen entstehen, um den Strukturwandel in der Lausitz anzukurbeln. Die Ideenschmiede dazu wurde jetzt eröffnet. Sie heißt DOC 3 und soll zum Motor des Wandels werden. RBB-Reporter Daniel Mastow war bei der Eröffnung dabei.
Es ist ein hochmoderner weißer Flachbau mit vielen großen lichtdurchfluteten Räumen. Gleich dahinter steht eine neue Werkhalle. 7,8 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Entstanden ist jede Menge Platz für Gründer, Unternehmer und Forscher.
Es sind 20 Büroräume, ein großer Versammlungsraum. Wir haben auf der anderen Seite die große Werkhalle mit 8 große Boxen, die vermietbar sind. Wir haben dazu noch 4 Meisterbüros.
Sagt der Vorsteher des Zweckverbandes Industriepark Schwarze Pumpe, Manfred Heine. Mehr als 100 Unternehmen finden hier Platz. Bis zum Jahresende werden fast alle Räume vermietet sein.
Wir haben sowohl die Universitäten da, die BTU Cottbus ist da, Dresden ist da. Wir haben die Einheit für das Referenzkraftwerk auf Wasserstoffbasis hier bei uns und den Working-Raum. Insofern haben wir dann noch 2 Gründer.
Dock 3, eine perfekte Dogging-Station für Unternehmen und Universitäten, sagt der Lausitz-Beauftragte Klaus Freitag.
Hier zeigt sich, dass Zusammenarbeit der beiden Bundesländer gut funktioniert. Also zentraler kann so eine Dogging-Station nicht liegen.
Sagt auch Spremmergs Bürgermeisterin und Sprecherin der Lausitz-Runde Christine Handchier. Sie bezeichnet Dock 3 als einen weiteren Meilenstein am Standort Schwarze Pumpe.
2000 Arbeitsplätze aus Kohle- und Energiewirtschaft müssen hier am Standort ersetzt werden. Nach wie vor stehen die industriellen Ersatzarbeitsplätze an erster Stelle, aber eben auch die Verbindung mit der Wissenschaft. Und ich denke, wir werden bald anbauen müssen.
Für den Erweiterungsbau gibt es auch schon Ideen. Ein Kompetenzzentrum für Industriewasser könnte der nächste Schritt werden. Zunächst müssen aber die jetzt im Dock 3 ausgetüftelten Ideen Früchte tragen, Arbeitsplätze entstehen. Viel Euphorie ist auf alle Fälle da. Was Realität wird, muss sich zeigen.
Die Zukunft der Lausitz wird aber jetzt konkret, Daniel Mastow berichtete. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch unter inforadio.de.
Inforadio Podcast.